Domradio. Blick in die Bibel.
Woche für Woche schauen wir auf Textstellen in der Bibel und haben Expertinnen und Experten zum Gespräch eingeladen. Gemeinsam schauen wir, welche Botschaft dieser alte Text für uns heute hat. Mein Name ist Johannes, herzliche Grüße. In dieser Woche sprechen wir mit dem Theologen Thomas Söding. Er ist katholischer Seniorprofessor für neutestamentliche Exegese an der Ruhr-Universität Bochum und er ist Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Guten Tag, Professor Söding.
Ja, guten Tag, Herr Scheuer.
Heute 1. Juli. Für Köln ein wichtiger Tag, denn ab heute muss man 12 Euro Eintritt bezahlen, um in den Kölner Dom zu kommen. Wie finden Sie das?
Ja, schönen guten Tag. Also ich bin oft in Köln. Ich gehe auch gerne in den Kölner Dom, wenn ich mal eben halt eine halbe Stunde zwischendurch Zeit gefunden habe. Ja, also sorry about that, aber ich bin kein Fan davon. Für mich ist dieser Dom eben halt eine Mischung von kultureller Faszination und spiritueller Tiefe. Und ehrlich gesagt möchte ich das nicht immer am Eingang jedem, der da steht, überhaupt bekennen. Also ich hoffe, dass diese Regel noch weiterentwickelt wird, sodass der Kölner Dom auch der Kölner Dom nicht nur für die Kölner sein kann, sondern er ist ja auch das Wahrzeichen Nummer 1 in Deutschland. Und ich hoffe, dass das so noch eine bessere Regelung gefunden wird.
12 Euro Eintritt, wir werden ja nicht müde zu wiederholen, dass alle einfach in den Zentraldomverein eintreten können. 20
Euro. Sie haben vollkommen recht, ich glaube 20 Euro. Ne?
Ja, 20
jetzt
Euro.
Jetzt habe ich das bislang noch nicht geschafft. Aber,
also Ihnen auch herzliche Einladung.
Ideell bin ich schon lange Mitglied.
Die Präsidentin des Zentraldomvereins, Barbara Schock-Werner, freut sich über jedes neue Mitglied. Und dann kann man so oft und so viel in den Kölner Dom hineingehen. Aber es ist doch auch eine Gelegenheit, wieder mal über Kirchenräume nachzudenken. Was machen wir mit den vielen, vielen Kirchen? Der Prozess hat ja längst begonnen. Das ist nicht ganz einfach, eine Kirche zu entwidmen und auch nicht zu wissen, was aus den Kirchenräumen wird. Haben Sie da eine schöne Idee?
Ja, wenn das so einfach wäre. Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich oft herumkomme in Deutschland und dann gibt es eben halt auch immer mal waren Verspätungen hin oder her, diese Zwischenzeiten, nach Möglichkeit gehe ich dann in eine Kirche und bin nie allein. Und allein das ist erstmal ein Zeichen davon, dass meines Erachtens die leere Kirche, so wie das Thomas Harlig bei allem Respekt, möchte ich das sagen, formuliert hat, eben halt doch nicht das Bild für unsere Gegenwart ist. So wichtig sind diese Räume. Wir haben jetzt im Ruhrgebiet eine Kunstausstellung, die sich genau diesen Räumen widmet und die hat den Titel This is not a church. Ich bin gar nicht sicher, ob dieser Titel richtig ist. Es ist keine Kirche mehr, die im pastoralen Benutzung ist. Aber umgekehrt ist es ja auch so, dass ich Gottesdienst an jedem Ort und in jedem Haus feiern kann. Wir haben dann bestimmte Riten, die der offiziellen Regulatur dienen. Aber diese Häuser mit Charisma, so möchte ich sie mal nennen, diese Häuser mit Spirit, die bleiben ja bestehen. Wenn die unterschiedlich genutzt werden, ist das so, es tut immer weh. Aber auf der anderen Seite, irgendwann sind diese Kirchen gebaut worden. Manche sind ja auch zu schnell und zu groß gebaut worden. Die Zeiten ändern sich. Das Entscheidende und Geniale hat der Apostel Paulus gesagt. Ihr selber seid das Haus Gottes. Das ist nämlich aus lebendigen Steinen aufgebaut, weil nämlich der Geist Gottes in euch ist. Und von daher nehme ich sozusagen, wenn ich das sagen darf, den Kölner Dom in meinem Herzen immer mit, wenn ich unterwegs bin. Und alle anderen Kirchen auch.
Können wir nur empfehlen, diese Aktion von verschiedenen Künstlern in verschiedenen Kirchen im Ruhrgebiet. Die stellen zum Beispiel mal ein Planschbecken in eine Kirche oder
ja,
machen
sehr eindrucksvoll. Ja.
Auch wenn Sie ganz recht haben, diese Überschrift, dies ist keine Kirche, ist insofern Quatsch, denn wenn man mit dem auf die Kirche zeigen würde, würde doch jeder sagen und fragen würde, was ist das für ein Gebäude, würde jeder auch allein anhand des Kirchturms sagen, na klar, das ist eine Kirche. Deswegen bleibt es auch eine Kirche. Und Foucault hat ja diese schöne Idee der Andersräume geprägt. Nicht? Kirchen sind auch Resonanz und Andersräume. Man erblickt das immer sehr schön, wenn man in eine Kirche geht, ändert jeder Mensch sein Verhalten sofort, nicht? Er fängt an zu flüstern, er wird nie
Absolut,
rennen
ja.
oder rufen. Also das sind wirklich Resonanzräume, die wir dringend gebrauchen, oder?
Und damit wird auch bei dieser Ausstellung gearbeitet. Aber ja, genau das meine ich. Und ja, weiter. Wir haben jetzt vor allen Dingen über Stadtkirchen oder genauer gesagt über Innenstadtkirchen gesprochen. Wir müssen auch über die Kirche im Dorf sprechen, die da bleiben soll und in den Vorstadtgemeinden. Ja, und wenn man so in einer Sonntagvorabendmesse ist, dann kann das schon manchmal eine sehr schüttere Beteiligung sein und das kann einem dann auch schon mal anfassen und wehtun. Aber umgekehrt, dort, wo sich Menschen zusammentun und sagen, also das ist unsere Kirche und wir wollen, dass sie offen ist und wir wollen auch, dass sie in Anführungszeichen bespielt wird, da geschieht doch vieles, was sehr überzeugend ist. Damit werden jetzt nicht die Betriebskosten gesenkt, aber damit wird ein Statement gebracht und das ist die Voraussetzung dafür, dass selbst dann, wenn es hart auf hart kommt, doch mit diesen Gebäuden so sorgfältig umgegangen wird, wie es nur eben geht.
Bis hierhin vielen Dank. Und jetzt kommt der Text zum Tagesevangelium, ein sehr rätselhafter Text über Dämonen, die in eine große Schweineherde fahren. Ich bin sehr gespannt, was Professor Söding dazu sagt.
Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit, als Jesus an das andere Ufer kam, in das Gebiet der Gadarener, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand auf jenem Weg entlang gehen konnte. Und siehe, sie schrien: Was haben wir mit dir zu tun, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? In einiger Entfernung weidete eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen: Wenn du uns austreibst, dann schick uns in die Schweineherde. Und er sagte zu ihnen: Weg mit euch! Die aber fuhren aus und in die Schweine hinein. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abhang hinab in den See und kam in den Fluten um. Die Hirten aber flohen, liefen in die Stadt und erzählten alles, auch das, was mit den Besessenen geschehen war. Und siehe, die ganze Stadt zog hinaus, um Jesus zu begegnen. Als sie ihn sahen, baten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen.
Professor Thomas Söding legt für uns in dieser Woche das Tagesevangelium aus. Wenn man das so hört, man muss einige Male schmunzeln. Ist fast witzig, oder?
Ich denke auch, das ist eine Geschichte, die es witzig erzählt. Dazu gehört, dass Jesus sich außerhalb des jüdischen Gebietes begibt und dann sind natürlich Schweine. Dann gehört dazu, dass die Dämonen auf einmal mit diesen Tieren verbunden werden. Ehrlich gesagt müssen wir jetzt mal Tierschutz in dieser Geschichte hier sehr klein schreiben und dann sich vorzustellen, welche Laufleistung hat eine dämonisierte Schweineherde, dass sie da also in den See Genezareth hineinstürzen. Heute wird ja da noch eine etwas andere Stelle genannt, Kursi. Das ist nicht ohne, sagen wir mal, harten Witz erzählt. Dahinter steht natürlich eine ernste Geschichte. Dahinter steht eine ernste Geschichte von Menschen. Wir würden heute sagen, die von psychischen Kräften gequält werden. Dann können wir aber auch bis in die Literatur hinein auch heute von Dämonen sprechen, die Menschen beherrschen, weil es einfach keinen besseren Begriff dafür gibt. Das ist keine medizinische Diagnose in unserem heutigen Sinne, sondern meines Erachtens ein Hinweis darauf, in der Welt der Antike, hier passiert etwas mit Menschen, denen nicht zu helfen ist. Die sind von übermenschlichen Mächten, von Geistern gepackt. Und die will man benennen. Und damit man überhaupt sozusagen auf sie reagieren kann. Das ist der ernste Hintergrund. Und jetzt kommt einer, und der heißt Jesus. Und wenn der da ist, dann ist die Freiheit in Person erschienen und dann können, und das ist auch ein Teil des Witzes dieser Geschichte, diese Dämonen nur noch um einen gnädigen Tod bitten. Und dann entwickelt diese Geschichte sozusagen ihre eigene Kraft als eine Befreiungsgeschichte. Und ganz am Schluss, Herr Schreier, gibt es ja noch einen besonderen Moment. Sie sagen, lieber Jesus, vielen Dank, geh bitte weiter, weil die finanziellen Verluste vielleicht zu groß sind.
Das ist auch wieder ein bisschen witzig, ne? Dass Sie sagen,
Ja, das ist.
anstatt das ihm zu danken und ja, der Jesus hat geholfen, schicken Sie ihn eigentlich wieder weg sofort.
Ja, so ist es. Aber das ist im Markus-Evangelium in der Vorlage auch schon so erzählt worden. Da geht dann die Geschichte so weiter, dass der geheilte Mann ein Nachfolger, ein Jünger Jesu werden will, aber nicht soll, sondern der soll dann zu Hause in seiner Heimat das Evangelium verkünden und der macht das dann. Auch. Da haben wir also so einen positiven Ausklang. Matthäus hat das an dieser Stelle verknappt. Ich denke, um dieses Zeichen Jesu hervortreten zu lassen. Jesus ist nur, so wird es später heißen, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt worden. Hier ist die Ausnahme von der Regel, aber die Regel bleibt bestehen. Und deswegen verlässt Jesus dieses Gebiet und konzentriert sich aber damit auf das Gebiet, das er als der Messias aus Israel auch ursprünglich bespielen will. Und das ist das genuine Land Israel und nicht die falsche Seite, in Anführungszeichen, des Sees Genezareth.
Aber warum ausgerechnet Schweine? Ich meine, Jesus tritt hier als sowas wie ein Zauberer auf. Er könnte ja auch einfach rufen, fort mit euch, ihr Dämonen. Aber er sieht da eine Schweineherde und die armen Schweine, die laufen alle ins Wasser.
Jesus, der Jude, macht das Heidenland schweinefrei. Ja? Also so könnte man das sozusagen. Das gehört einfach zu dieser Ironie der Geschichte dazu. Schweine gelten eben halt im Judentum als unreine Tiere. Damit haben sie so eine gewisse Assoziation, wenn man so sagen will, zu den Dämonen, auch wenn das jetzt kein gefestigtes, in Anführungszeichen, Wissen aus der Antike ist. Es ist mehr so eine Assoziationsbrücke, die hier funktioniert. Meines Erachtens ist hier noch mal eine weitere Symbolebene der Geschichte deutlich, denn das ist dieser Mensch oder diese beiden, die da praktisch im Tal des Todes leben, dass die zu den Symbolfiguren der Heiden, der Völker werden. Das ist so gedacht. Und die Strahlkraft Jesu erreicht sie, aber bestätigt nicht einfach das Leben, das sie bislang geführt haben, sondern revolutioniert es. Und bis es zu dieser Revolution kommt, dauerte es jetzt noch etwas, denn nach dem Matthäus-Evangelium beginnt die Völker, oder früher hatte man gesagt Heiden-Mission, programmatisch erst nach der Auferweckung Jesu von den Toten, dann aber so richtig.
Das sagt Professor Thomas Söding, der Seniorprofessor für neutestamentliche Exegese an der Ruhr-Universität Bochum und Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Mit ihm blicken wir in dieser Woche in die Bibel. Für heute herzlichen Dank und morgen, da geht es im Tagesevangelium um Maria, die sich auf den Weg macht, Elisabeth zu besuchen. Maria Heimsuchung wird in der katholischen Kirche morgen gefeiert. Bis dahin, wir wünschen Ihnen einen schönen, gesegneten Tag.
Domradio, unser Blick in die Bibel. Immer montags bis samstags hier ab 7 Uhr.